BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit dem ehemaligen Unternehmer Ernst Brust. Der hat bis vor kurzem noch in einem Schloss in Leipheim gewohnt und war bei Liqui Moly für 1200 Mitarbeiter verantwortlich. Heute lebt er wieder in Oberbayern, schaut vor seinem Schlafzimmer aus den wilden Kaisern aus und er sagt, er übt sich vor allem in der Kunst des richtigen Lebens. Was er darunter versteht und warum dieser Neustart gar nicht so einfach war für ihn, das hören wir in den nächsten 2 Stunden. Vom Kfz-Lehrling zum Millionär. Das ist der Lebensweg von meinem heutigen Gast. Er hat ein Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern nicht nur besessen, er hat es auch selber geleitet, aber dann hat er Liqui Moly verkauft und mit 65 ein völlig neues Leben angefangen. Was er da in den letzten 3 Jahren alles ganz neu lernen hat müssen dafür, darüber reden wir gleich. Aber jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen, Ernst Brust.
Ja, herzlichen Dank, Edith, für die Einladung. Freut mich.
Wo wir das allererste Mal telefoniert haben, da hat mir der Ernst Brust sofort das Du angeboten, nach gefühlt 10 Sekunden. Und nachdem er der Ältere ist, sind wir jetzt natürlich per Du. Aber ich würde schon gern fragen, Ernst, was bedeutet eigentlich das Du für dich?
Ich war in meiner aktiven Zeit als Unternehmer, als Geschäftsmann, war ich immer auf Sie eingestellt. Mhm. Diese Distanz ist da nicht so verkehrt, wenn man Geschäfte miteinander macht, auch in der Firma. Mit 3, 4 Leuten war ich per Du, die ich schon ewig kannte, aber ansonsten immer per Sie. Und dann bin ich nach Reitemünchel gezogen und habe dann auch nach wie vor nicht mit Sie angeredet. Und dann haben sie mich gleich mal eines Besseren belehrt und gesagt, du, das heißt fein nicht Sie, das heißt fein Du. Und wenn du nicht weißt, wie man reden muss, dann kann es gleich wieder gehen. Gell? Und seitdem tut sich alle. Gell? Und manchmal ist das auch nicht richtig. Aber ich erkläre das dann und sage, ja, das Du gefällt mir halt viel besser und es passt auch zu uns Bayern.
Ja, in der Tat. Also ich finde auch, wenn man Dialekt redet, dann kann es, also es heißt ja, Sie ist die Höflichkeitsform, aber gerade wenn man Dialekt redet, kann es eigentlich eher ein bisschen unhöflich rüberkommen, wenn man jemanden sitzt, finde ich.
So ist es. Also wenn ich in Reitemingl in der Metzgerei bin und sage, Sie, dann kann ich mich gleich wieder hinten anstellen. Und im Bierzelt haben sie immer gesagt, da sitzt der Herr und gib mir Ruhe. Da war auch kein Sie in dem Satz mit drin.
Und wie ist jetzt das, wenn du Leute von früher triffst, also die du aus deinem früheren Leben als Geschäftsmann noch kennst, bist mit denen dann jetzt auch per Du oder bleibst du da?
Nein, also das habe ich belassen, wie es war, wie es immer war. Also zu meiner Assistentin, das sage ich auch noch immer Sie. Mhm. Und das klingt ganz gut, wenn ich sage Sie, Frau Frei. Und das ist irgendwie nur so eine Reminiszenz an früher, gell? Mhm. Aber alle aktuellen neuen Freundschaften, Bekanntschaften, die sind auf der Basis Du. Mhm. Das alles andere war ja blöd. Man sitzt in der Lederhosen da in irgendeinem Bierzelt und sieht deinen Nachbarn.
Ja, gut, Bierzelt hat wieder eigene Gesetze, aber das stimmt, ist schon das interessant. Stimmt, ja. Also den Switch, den du gemacht hast, also die kompletten Gleiswechsel, dass sie das auch in sowas zeigt, dass jetzt magst du Leute duzen, früher hast du das immer gesitzt. Jetzt ist ein neuer Abschnitt.
Ja, du hast vorher was von besessen gesagt, du hast gemeint, die Besitzverhältnisse mit der Firma, ne? Mhm. Liqui Moly. Ich war auch wirklich besessen von meinem Tun, von der Aufgabe, von der Verantwortung, von der Führung, die notwendig ist, um Unternehmen erfolgreich zu halten. Und jetzt bin ich besessen von meinem freien Leben, vom selbstbestimmten Leben. Mhm. Ich kann machen und tun, was ich mag. Und da gehören halt auch gewisse andere Kleidungsstücke zum Beispiel dazu. Also ich renne den ganzen Tag mit der Lederhose umeinander. Es sei denn, es hat 4 Grad, gell, so wie jetzt. Oder meine Wadelstrümpfe sind durchgeschwitzt und die Läuferl sind verrissen, was halt schon mal passiert, gell, wenn man aufs Oktoberfest geht.
Aber die Lederhosen ist wirklich für dich Alltagskleidung. Jetzt nicht der Oktoberfest.
Du, die habe ich mir machen lassen in Grassau, jawohl, freilich, Hirschleder mit Reiteminkler Motiven und mit meinem Namen eingestickt, damit ich weiß, wer ich bin, falls ich es mal vergessen sollte. Ja, natürlich. Mhm. Und Hemd und ja, alles, Haferlschuhe, klar. Gamsbad habe ich einen Gräser mit dem Bürgermeister von Reiteminkel.
Ja,
das war also mir wichtig.
Manche Dinge ändern sich nicht anscheinend.
Nein, du, ja, mein Ehrgeiz ist manchmal immer noch da, gell, aber den lenke ich halt heute nicht mehr in geschäftliche Bahnen, sondern eben in ein erfülltes, glückliches Leben. Mhm. Und da gehört Lederhosen definitiv dazu. Mhm.
Bisschen enttäuscht bin ich ja schon, dass du jetzt mit der Jeans da sitzt, weil...
Edith, halt schon mal beim Fenster rausschaut. Es hat 4 Grad, es ist nass, es ist kalt. Und ich muss gestehen, heute Nacht von der Wiesn bin ich heim gelaufen wieder in mein Hotel hier in Minger Und das hat geregnet und es ist alles nass. Mhm. Mein Hemd ist nass, okay. Mein Janker ist nass, Lederhosen ist nass, also bitte. Ich habe Ersatzhosen dabei und das ist meine alte Jeans.
Verstehe. Vielleicht, wenn ich die ein bisschen beschreiben darf, weil die Hörer sehen die ja nicht. Also ein ehemaliger Geschäftsmann, habe ich schon gesagt. Als Geschäftsmann hat man die immer im Anzug gesehen, natürlich glatt rasiert, kurze Haare. Bei Frauen sagt man immer, wenn sie einen neuen Lebensabschnitt anfangen, dann ging es, glaube ich, erst zum Friseur, lassen sie eine neue Frisur machen.
Mhm. Ist das so?
Ja, doch. Aha. Machen viel. Also du hast jetzt auch mit deinem neuen Lebensabschnitt eine neue Frisur, lange weiße Haare, einen langen weißen Bart. War das auch so ein Statement für dich?
Ja, Edi, das passt zur Lederhosen. Du wirst das nicht glauben, aber wie oft ich fotografiert werde, so als Original, wenn ich irgendwo sitze, sage ich, ja, kannst schon Schnaps ausgeben, man darf ein Foto machen. Und es gehört in der Tat zu meinem neuen Lebensgefühl dazu. Darf ergänzen, ich war früher auch schon Langhaarer. So zu meiner Zeit, 16, 17 Jahre alt, da waren wir Gammler und Hippies und Langhaarer, ne, so hat man uns bezeichnet. Und jetzt bin ich halt schon wieder Langhaarer.
Und was war denn der erste Übergang, wo du dann gesagt hast, oh, jetzt glaube ich, muss ich da abschneiden lassen? Oder hast du das gar nicht so bewusst überlegt gehabt damals? Du,
ich habe immer mich in meine Lebensrollen, in die Schubladen, wo man mich auch reingesteckt hat, da habe ich mich immer auch angepasst. Ne? Und als Geschäftsmann, ich hatte Maßanzüge an, ich habe mir meine Hemden aus Seide machen lassen, da waren immer Manschettenknöpfe dran. Meine Krawatten waren legendär, die Schuhe waren immer Boots, das war alles stimmig. Weißt, du kannst nicht ein Unternehmen vertreten, made in Germany und weltweit da große Geschäfte machen wollen und dann daherkommen wie einer aus dem, ne, weißt schon wie, aus dem Wald.
Der erste und Eindruck jetzt, ist natürlich schon sehr wichtig am Fall.
Ja, und jetzt bin ich halt genau in das andere, sagen wir, extrem umgestiegen und will aber nach wie vor da meine authentische Lebensführung beibehalten. Also ich mag mich nicht verkaspern, verkleiden und verstellen müssen. Jetzt bin ich so, wie ich bin. Und dann passiert es halt mal, dass wir auf der Straße Santa Claus nachrufen und die Mütter sagen, ja, geh mal weg von dem Mann da.
Wenn ist echt schon passiert, oder?
Ja, herrlich. Mhm. Oder was haben wir gestern auf dem Weg heim ins Hotel nachgerufen? Karl Marx hat auch nachgerufen, wegen die Haare. Ja, ist herrlich, gell?
Wenn der gewusst hätte,
ja, genau,
dass das Kapital in Persona am Feuer steht.
Nein, es gab auch mal eine Schublade, in die man mich gesteckt hat. Das war dann der rote Kapitalist. Das war ein Interview im Stern, weil ich doch tendenziell auch links politisch orientiert bin und aber mir passt das zum Kapitalist, zum Multimillionär. Mhm. Und ich habe immer gesagt, na, man kann schon sehr wohl beides sein, sozial verantwortlich agieren und trotzdem zu Geld kommen. Mhm. Und ich meine, wir haben viel zu wenig Millionäre in Deutschland. Nicht zu viel, zu wenig. Mhm. Weil Millionäre zahlen, wenn sie fair und korrekt abrechnen, ihre Steuern hier.
Der ehemalige Chef von dem Ulmer Schmiermittelunternehmen Liqui Moly, Liqui Moly ist zu Gast bei Habe die Ehre. Der Ernst Prost. Und Ernst, wenn du jetzt einmal zurückdenkst an diese Zeit, wie hat denn so eine typische Septemberwoche für den Chef von Liqui Moly ausgeschaut?
Du, Edith, wir haben gearbeitet wie die Brunnerputzer, sagt man ja im Schwäbischen auch. War ja eine schwäbische Firma, aber Gott sei Dank unter bayerischer Führung.
Jawohl.
Da ist Fleiß und Visionärtum zusammengekommen, war eine kongeniale Mischung. Wir haben einfach gearbeitet. Ich hatte das ganz große Glück, dass ich mit einem Günter Hiermeier, mit einem Peter Baumann, mit einer tollen Mannschaft, lauter fleißige, lauter engagierte Menschen zusammenkam. Und wir wollten der Welt, das darf ich hoffentlich jetzt so sagen, den Arsch aufreißen. Wir waren ehrgeizig, wir wollten das Beste machen, das beste Produkt, den besten Service, das beste Marketing, die besten Sponsoring-Aktivitäten und den besten Kundenservice weltweit bieten. Und dann hast du natürlich einen Haufen Arbeit. Gell? Mhm. Dann war ich getaktet von in der Früh bis abends.
Das hat Wann hat der Tag angefangen?
Also ich habe gerne um 4 Uhr schon schaffen angefangen.
In der Früh um 4?
Ja, natürlich.
Schau, ja, wie bei der Frühsendung im Radio.
Edith, wir haben 2/3 unseres Geschäfts haben wir im Ausland gemacht. Und da war überall irgendwo noch einer wach, der noch was wissen wollte. Und das habe ich dann auch sehr gern als Frontmann auf mich genommen. In der Früh um 4 schon mit irgendwelchen Amerikanern oder Chinesen, wo halt gerade noch das Geschäft war. Ne? Das war so wie, ich glaube, Karl V. hat gesagt, in meiner Welt geht die Sonne nie unter oder in meinem Reich geht die Sonne nie unter. So hat er gesagt, so war das bei uns auch. Das war made in Germany für Liqui Moly, weltweit, diversifizieren, internationalisieren. Und dann hast du Arbeit gehabt ohne Ende. Stell dir mal
also viele Stunden, auch viele Reisen?
Natürlich, Edith, ich habe manche Jahre 200 Hotelübernachtungen gehabt. Wir haben über 100 Messen gehabt. Wir haben die Formel 1 gesponsert, wir haben Skiveranstaltungen gesponsert, wir haben MotoGP gesponsert. Und da waren wir natürlich dann auch mit unseren Kunden in direktem Kontakt. Das war jetzt nicht nur so eine Geschichte, wo man dann gesagt hat, okay, die bunten Beuteln gingen da über den Fernseher, da waren wir vor Ort mit den Kunden aktiv. Mhm. Also ich war, vielleicht darf ich das auch so ein bisschen grob formulieren, ich war ein richtiges Frontschwein.
Mhm.
Also ich habe mich selbst...
Rampensau, sagt man in den Medien.
Oh, das klingt viel besser, Edi. Das nehmen wir Rampensau.
Nehmen da brauchen wir jetzt eine richtige Rampensau. Genau. Jemand, der gerne auf der Bühne steht und auch die Ausstrahlung hat, dass er die Menschen mitreißt. Und also das, Edi, glaube ich, haben jetzt die Hörer auch schon gemerkt. Das hast du von Natur aus wahrscheinlich.
Edi, das war auch ein großes Erfolgsgeheimnis. Wir, also nicht nur ich, wir haben uns ja durchsetzen müssen gegen Shell, Esso, BP, multinationale Großkonzerne. Mhm. Das Größte, was es damals gab, was konnte man dagegen setzen. Nicht die schiere Größe, auch nicht die Kapitalstärke. Wir haben die Individualität dagegen gesetzt. Die Personen, die Menschen ganz einfach. Wir waren für unsere Kunden immer erreichbar. Tag und Nacht. Mein Handy war nie aus. Und das von einem Peter Baumann und von einem Günther Hirmeier auch nie. Das waren so meine zwei Ängste, mit denen wir da marschiert sind. Gell? Mhm. Plus noch mehr ein paar hundert, die alle gleich getickt haben. Da haben wir einen Betriebsrat gehabt, der hat mitgespielt. Wir haben fantastische Leute im Labor gehabt, die wunderbare Produkte entwickelt haben. Wir haben Vertriebsleute gehabt, die Tag und Nacht für die Kunden da waren. Egal ob in USA oder in China oder in Russland, wo auch immer.
Also Tageszeiten haben keine große Rolle gespielt für dich, wie es mit den Jahreszeiten? Hast du das mitgekriegt?
Ich habe manchmal nicht einmal gewusst, was für ein Wetter ist, weil ich gar nicht beim Fenster rausgeschaut habe. Ich habe vorher schon mal gesagt, ich war besessen von meiner Arbeit. Das war die größte Leidenschaft, die ich jemals in meinem Leben verspürt habe. Das war eine Droge. Ich war süchtig nach dem Ganzen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich meine, du hast einmal in einem Interview gesagt, wo du aufgehört hast, das war wie kalter Entzug. Also ich meine, hey, du kannst jeden Tag machen, was du willst. Du hast eine Traumwohnlage, schaust direkt aufs Alpenpanorama. Du musst nicht aufs Gold schauen, du hast wirklich alle Freiheiten. Was ist dir da so schwer gefallen?
Oh, Edi, das ist das ganze Leben, das man hatte, mit vielen Menschen zu tun haben, Entscheidungen treffen, Knöpfle drücken, haben wir bei den Schwaben immer gesagt. Weißt, wir haben Gestaltungsfreiräume gehabt. Wir sind in der Früh zusammengeguckt und haben gesagt, was tun wir denn heute? Und dann haben wir irgendein großes Ding losgetreten. Das ist fantastisch. Da warst du wichtig. Ich habe auch irgendwo mal in einem anderen Interview wahrscheinlich gesagt, ich habe Ruhm und Ehre eingetauscht gegen meine Ruhe und einen Frieden. Mhm. Das sind zwei ganz diametrale Lebensmodelle, die ich da jetzt versuche zu leben. Und das war eben, wie du schon gesagt hast, der kalte Entzug. Da hat mir vieles gefehlt. Und ich kenne es von anderen Menschen in meiner Situation, die damit nicht zurechtkommen. Die schaffen es nicht, den Absprung vom Mr. Wichtig, Wichtig, der Knöpfle drücken kann und der halt da... Und plötzlich bist halt ein alter Depp, der in Reitemwinkel am Regal steht und dann kommt der Verkäufer und sagt, na Opa, kann ich dir irgendwas helfen? Sag ich, ja, ein paar Nudeln mit Soße darf ich gern kaufen. Das ist schon ein Umsprung. Also, das muss man aushalten können, gell?
Wenn wir schon beim Thema Einkaufen sind, ich habe ja vorher in der Ankündigung gesagt, dass ein Einkaufswagen ist, der immer in Erinnerung geblieben. Was war denn mit dem Einkaufswagen?
Edith, ich hab mein ganzes Leben eigentlich gearbeitet, 50 Jahre. Ich habe nach der Realschule habe ich Schaffer angefangen und dann war ich 40 Jahre in der Kfz-Branche, 12 Jahre, 3 Tage und eine halbe Stunde bei Sonax und dann über 30 Jahre Liqui Moly. Und da habe ich mir erlaubt, mich nur auf die Arbeit zu konzentrieren. Wir haben nichts anderes gemacht. Nur mein Geschäft, meine Arbeit, meine Leute, meine Kunden, meine Produkte, meine Firma. Und da, alles andere habe ich nicht beherrscht, Edith. Und dann war die Firma weg. Und die
Also du, wie lange warst du nicht mehr beim Einkaufen? Sagen wir es gleich so rum.
Jahrzehntelang nicht mehr. Edith, ich bin an einer Tankstelle hingefahren und habe einen Schlauch rausgezogen zum Tanken. Da steht da eine Frau und sagt, was tun denn Sie? Und dann sage ich, ja, tanken. Sag ich, das tue ja ich schon. Sag ich, ja, da sind noch mehrere Schläuche drin. Das wird da für uns zwei gelangen. Sagt sie, na gut, einmal, da kann man nur mit einem Schlauch tanken. Edith, wir haben uns manchmal gefragt, ob ich denn im Gefängnis war oder irgendwo im Koma gelegen bin oder... Weil ich habe das alles nicht gebraucht, habe es nicht machen müssen. War aber auch richtig. Ich habe mich nur auf die Arbeit konzentriert. Und wenn ich dann heute halt in Reitemwinkel stehe, dann beim Edeka und will jetzt meinen Einkaufswagen rausziehen.
Jetzt sind wir beim Einkaufswagen. Was war mit dem?
Habe ich nicht vergessen, deine Frage.
Entschuldige.
Es geht schon noch. So weit bin ich erst 68. Dann kommt ein altes Mütterl daher und sagt, ja, junger Mann, da musst du Geld reinstecken. Sag ich, wo muss man da Geld reinstecken? Dann sagt sie, da oben, da ist so ein Münzschlitz, da musst du einen Euro reinstecken, dann kannst du einen Einkaufswagen releasen, also rausziehen, gell? Das habe ich nicht gewusst, ja, woher hätte ich das wissen sollen?
Wenn man es nicht machen muss, klar.
Und so geht das den ganzen Tag dahin mit mir, auch heute noch, gell?
Nein, komm, nach 3 Jahren. Jetzt kannst du
es. Nein, es gibt immer wieder neue Situationen. Da ich bin jetzt von Reit im Winkel, eigentlich von Brien, bin mit dem Zug reingefahren. Mhm. Da stehe ich da wie ein Depp, gell?
Aber das Interessante ist ja, du müsstest das ja alles nicht. Also ich meine, du könntest es dir ja leisten, dir einen persönlichen Assistenten oder eine Assistentin weiterhin zu beschäftigen, die all diese Dinge für dich erledigt, die du jetzt, wie du so unterhaltsam schilderst, auch schwer lernen müssen.
Für mich gehört das dazu. Lernen gehört zum Leben dazu. Lebenslanges Lernen. Das habe ich in der Firma auch immer gepredigt. Und für mich macht das auch einen Mord Spaß, gell, wenn ich mich wieder mal erwische, wie Depper, die mich anstellt. Das ist klasse. Gell.
Also, es kann dir Ängste auslösen, dass man sich denkt,
nein.
Oh
Gott. Nein, das sind nur harmlose Dinge, die ich verbocke. Also, sitze im falschen Zug oder irgend sowas.
Also, mir hat es an Edmund Stoiber erinnert, der war mal da nach seiner aktiven Zeit. Und hat geschildert,
dass... Der hat bei Bayern München gespielt, oder? Bei 60.
So ähnlich. Er hat erzählt, dass er natürlich in seinem ganzen Politikerleben hat er sich natürlich am Flughafen nie um irgendwas kümmern braucht. Er ist einfach immer hinter seine Assistenten hergegangen. Klar. Jetzt hat er das erste Mal allein fliegen müssen und hat wirklich Bedenken gehabt, ob er da sein Geld überhaupt findet. Und dann haben seine Kinder sehr ermutigt und haben gesagt, ja Papa, das schaffst du schon. Mhm. Aber er hat echt das geschildert, das war richtig eine Überwindung für ihn. Und jetzt ist er durchaus auch ein bisschen stolz auf sich, dass er diese Angst konfrontiert hat. Und jetzt fliegt er entspannt überall hin.
Letzte Woche war ich in Traunstein, da habe ich Auto ummelden müssen, weißt, so Landratsamt und alles. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt, dann war da ein Kassenautomat und habe mir gedacht, da lasse ich mir jetzt ein Geld raus, Bargeld. Das ist auch sowas, was ich nicht richtig beherrsche. Habe ich auch nie müssen, habe nicht mehr ein Geld dabei gehabt. Und dann schiebe ich da meine Karten rein und suche, wo man das Geld rauslässt. Dann kommt auch wieder jemand und sagt, was machen Sie denn da? Sag ich, ja, Geld hole ich ab. Sagt er, das ist ein Kassenautomat. Sag ich, ja, genau deswegen. Sagt er, nein, das ist nur zum Zahlen. Im Landratsamt Traunstein, letzte Woche passiert, da lache ich mir dann scheckig über mich und freue mich, wie ein Deppert ich noch bin. Gell? Das ist...
Aber tatsächlich, also ich meine, das geht jedem so. Wenn er irgendwo hinkommt und da ist ein neuer Automat, dann denkt man sich, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder schauen, es ändert sich ja alles so schnell. Also,
aber wie gesagt, das ist für mich keine große Herausforderung.
Aber Respekt, dass du sagst, ich müsste das nicht, aber ich mache es, weil es will, weil das ist eine zusätzliche Freiheit. Was ändert sich, wenn man in Rente geht? Also für meinen heutigen Gast, da hat sich alles geändert, oder besser gesagt, er hat alles geändert. Der ehemalige Liqui-Moly-Chef hat sich nicht nur aus dem Geschäftsleben zurückgezogen, sein Schloss in Leibheim verlassen und lebt jetzt in einem Haus in Reit im Winkel. Und anders als im Schloss hat er jetzt in seinem Haus in Reit im Winkel auch keine Haushälterin mehr. Warum eigentlich nicht, Ernst?
Aber warum sollte ich eine haben? Ich bin Single.
Weil es so bequem ist. Weil es so bequem ist.
Nein, ich war nie ein bequemer Mensch. Mhm. Ich hab ja immer viel gearbeitet. Ne? Und dann habe ich eben die Firma verkauft. Mein Sohn wollte nicht weitermachen. Und damit waren wir beide frei. Der Bub musste nicht. Und ich konnte dann ein anderes Leben leben. Und da gehört jetzt halt auch dazu, dass ich meinen Haushalt mache. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich putze mein Klo gern. Irgendwie ist das lustig. Ne? Ich putze und dann glänzt es hübsch. Da lege ich den gleichen Ehrgeiz an den Tag wie früher, wie ich meine Bilanzen gemacht habe oder meine Messen konzipiert habe oder was auch immer ich gemacht habe. So akribisch, perfektionistisch gehe ich heute halt in meinem Haushalt vor.
Aber du machst das wirklich mit Spaß.
Ich hau mir da eine gescheite Musik rein. Also entweder sowas, was du da spielst, wobei da möchte ich ja sofort gleich wieder raus auf die Wiesen gehen, wenn ich das höre. Das ist herrlich. Oder was ich halt immer noch gerne höre, das ist Basser, der zu den Langhorerten, Hard Rock, ne, so AC/DC, was halt in meiner Zeit so gespielt wurde.
Da wird so AC/DC Fenster putzen. Halt.
Ja. Nein, Fenster habe ich noch nicht putzt. Also solange ich noch rausschauen kann, geht's noch. Also,
aber bei deinem Panorama ist ja ewig schade, wenn da Flicker landen.
Ich kann noch, nein. Also das habe ich schon aufgehört. Also ich bin sauber, akribisch, aber ich übertreibe es jetzt auch nicht. Mhm. Ich möchte ja nicht der Knecht von meinem Sach sein. Mhm. Dann hätte er vielleicht Firma behalten können. Ich will schon meine Freiheit haben. Aber da, wo ich sage, jetzt gehört einmal die Küche wieder gescheit putzt, oder da wird man auch eigensinnig. Das habe ich schon auch festgestellt. Also wenn ich Leute oben habe, und die rammen mir die Spülmaschine falsch ein. Ne?
Auch unter Ehepaaren oft ein Diskussionsthema. Wo ist kehrt welche so Tassi?
Erzähl, komm mal.
Ja, bei uns natürlich nicht.
Ja, dann ist
von
gut.
Anderen habe ich das schon gehört. Aber zum Beispiel ein Mann, der eine Waschmaschine bedienen konnte, das finde ich auch was Außergewöhnliches.
Musste ich lernen, Edith. Mhm. Am Anfang habe ich alles in die Waschmaschine reingehaut und habe da gleich mal 90 Grad Vollgas gegeben, damit es so richtig sauber wird. Und dann sind glitzekleine Pullover rausgekommen und rosarote Bettwäsche und himmelblaue Unterhosen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, sage ich, du, wie darf man da jetzt am besten so richtig beim Elektriker, gell, der mir die Waschmaschine da verkauft hat. Mhm. Dann sagt er, nein, es reichen 30 Grad und man muss da nach Farbe sortieren und bla bla bla. Und die Wollsocken dürfen überhaupt nicht rein tun. Weißt du, meine Läufer in die selber gestrickten. Da.
Mhm. Ach, ewig schon.
Mhm. Nein, da habe ich schon aufgepasst. Die habe ich gerettet. Die habe ich mit der Hand kalt gewaschen, gell? Mhm. Mit per Woll.
Jawohl, Sanso hat es früher noch gegeben.
Ja?
Sanso, ja, Schäfchenweich.
Ich bin erst 68. Das kenne ich nicht mehr. Aber es macht Spaß. Ich muss ja jetzt da nicht strapazieren. Da. Mhm. Weißt du, wie viele Männer und wie viele Frauen ihren Haushalt schmeißen, ohne zu klagen oder ohne, dass sie bei Bayern 3 eingeladen werden oder beim Bayerischen Rundfunk eingeladen werden, um zu erklären,
meisten,
was sie machen.
Die meisten machen es halt, weil es eine Notwendigkeit ist. Aber ich sage ganz ehrlich, ich würde das jetzt nicht schlimmer finden, wenn ich eine Haushälterin war und das hätte und das alles nicht aber machen braucht. Und ja, also
nein, mir macht es Freude. Ich habe da einen Spaß dran, ich gehe zum Edeka und kaufe mir eine WC-Ente. Ich bin ganz begeistert von dem Verschluss da oben, weißt, wo man dann unter den Rand reinkommt. Unter die Kloschüssel. Hey, lass mich, das ist, mich freut es. Und solange es mich gefreut ist, wenn es mir mal nicht mehr gefreut, Edith,
dann
kaufe ich mir wieder eine Firma und mache wieder Chef, gehe zum Friseur, lass mir die Haare schneiden. Aber noch ist nicht so weit. Noch genieße ich dieses frei bestimmte Leben und da tue ich, wie ich mag. Ich stehe um 4 Uhr auf, wenn ich mag, oder um 10 wenn ich mag. Mhm. Machen wir meinen Leberkäse im Ofen oder meine Brezen und der Kaffeeduft zirkt durchs Haus durch oder ich bleibe bis 10 im Bett liegen, weil es scheiß Wetter ist. Gell? Mhm. Das ist so schön, Edi, ich habe keine Termine mehr.
Ja.
Jetzt, wenn das Oktoberfest rum ist, dann ist gleich gar nichts mehr für mich zu machen.
Der Christian Ude war mal da, nachdem er eben nicht mehr Oberbürgermeister war. Und der hat auch gesagt, also das ist für ihn der höchste Gewinn an Lebensqualität,
natürlich,
keine Termine mehr zu haben.
Klar.
Und andere Leute finden das beängstigend. Oh Gott, ein leerer Terminkalender.
Ja, für mich ist das die größte Errungenschaft, die ich durch den Verkauf der Firma und durch mein Rentnerdasein erreichen konnte. Frei zu sein, selbstbestimmt zu sein, in den Tag hinein zu leben, vom Wetter abhängig zu machen. Schau, ich habe ein Boot noch unten am Chiemsee. Wenn es Wetter schön ist, fahre ich dann runter, reite im Winkel, bin ich in einer halben Stunde unten, dann hocke ich mich auf mein Boot in der Früh schon auf. Ne? Mhm. Da sind bloß ein paar Fischer da und dann fahre ich dann raus, das ist ein Elektroboot, braucht man keinen Führerschein, sagt das aber nicht der bayerischen Staatsregierung, da haben sie wahrscheinlich eine Gesetzeslücke geschlossen. Und dann fahre ich dann raus und schaue, wie die Sonne aufgeht und wie die Vögel am Aachen-Delta da in der Früh einen Zirkus machen. Und dann fahre ich auf die Fraueninseln über, kaufe mir beim Lex ein paar Fischsemmeln und fahre dann wieder hinten rum weiter und fahre wieder heim. Ich tue, was ich mag. Oder hocke mir auf mein Harley drauf, das ist so als Motorradl, und fahre dann über zu den Tiroler. Das ist ja gleich hinter Reitemwinkel beginnt der Österreich. Ja. Herrlich, ich kann machen und tun, was ich will. Oder der Dirnhofer Günther ruft an und sagt, Ernst, komm rauf, Hindenburghütte betreiben die.
Aha.
Das ist so eine kleine Alm. Da ist immer Musik jeden Abend. Gell? Und sagt er, da geh mit, fahrst mit rauf. Oder Straubinger Haus. Das ist einfach herrlich. Oder der Gestatter Flori kommt, also ein Schafbetrieb da in Reitemwinkel, sagt er, da geh mit, fahren wir die Milch fort. Dann fahren wir mit seiner Milch von den Schafen, fahren wir nach Glonn, wo die Milch abgibt. Gell?
Ah, da wird es dann zu Käse verarbeitet wahrscheinlich, oder?
So ist es, Edith. Habe ich
du
alle
deine Harley, sagen ja manche Leute, also Männer sagen das hauptsächlich, mein Auto ist ein Familienmitglied, das in der Garage wohnt. Ist das bei deiner Harley auch so, dass das ein Familienmitglied ist, was in der Garage wohnt?
Nein, Familienmitglied ist und bleibt der Motorrad, auch wenn es eine Lebensanschauung ist. Ich habe ja schon immer Harley geliebt. Ich hatte in den USA Harley stehen, ich habe in Leipheim Harley stehen, ich habe in Teneriffa, da wohne ich übrigens im Winter auch sehr gerne, da habe ich auch eine alte Harley stehen, die verreckt aber sehr gerne, besonders wenn ich auf anderen Inseln bin, das macht ich gern. Also so gesehen hat der Harley sehr viel von einer Frau
in deinem Leben. Auch ja. Die wohnt nicht in der Garage, wie ich weiß.
Ich habe eine Harley bei mir im Wohnzimmer stehen. Ich habe immer ein Motorrad bei mir im Haus drinnen stehen.
Immer schon gehabt.
Die älteren Zuhörer, die werden noch Easy Rider kennen, den Film. Und da gibt es die Captain America. das ist das Motorrad, die Harley Davidson, die der Peter Fonda gefahren hat. Und die habe ich mir nachbauen lassen.
Ui.
Mit dem Penhead-Motor, also originales Fake, ne? Originaler Nachbau. Und die steht bei mir in Leipheim in der Schlosshalle drin, neben Ritterrüstungen, neben alten Gemälden. Also ich habe das schon gern auch im Haus selber so, wie ich es haben möchte, was mein Leben ausmacht. Mhm. Und das ist eben immer schon Harley gewesen, Motorradfahren. Ich bin mein ganzes Leben Motorrad gefahren, Edith, bis auf die Zeit, wo ich im Krankenhaus gelegen bin, weil ich Motorrad gefahren bin.
Hast einen schweren Unfall gehabt, gell?
Ja, nicht nur einen, aber immer war ich selber schuld. Also muss man halt aufpassen. Aber das Motorradfahren gehört für mich immer noch dazu. Mhm. Und im Winter steht es halt bei mir im Haus drinnen und dann sitze ich am Sofa oder in meiner Zirbelstube und schaue auf eine Harley Davidson.
Hat ja auch einen Deko-Wert, muss man wirklich sagen. Ist ja nicht bloß ein Fahrzeug.
Nein, das ist ein Möbelstück, das ist ein Ausstellungsstück. Mhm. Das ist ein Monument meiner persönlichen Überzeugung, meines Lebensstils.
Habe die Ehre, heute mit dem ehemaligen Inhaber von Liqui Moly, mit dem Ernst Prost. Der hat ja mittlerweile sein Unternehmen verkauft. Mit 65 hat er in Reit im Winkel ein neues Leben angefangen. Gerade haben wir schon ein bisschen gehört, dass das gar nicht alles so reibungslos, wie man meinen kann. Aber Ernst, ein ganz anderer Punkt nochmal. Ich habe einmal gelesen, das Berufsleben gaukelt ein intaktes Sozialleben oft nur vor. Und das gerade für Männer in Führungspositionen doch eher ernüchternd sein kann, wenn sie feststellen, dass viele Beziehungen, die sie gehabt haben, zu allen möglichen verschiedenen Leuten, halt doch im Ende mehr Geschäftsbeziehungen als persönliche Beziehungen waren. Was sind denn da deine Erfahrungen?
Da hast du recht, Edith.
Edith,
du hast schon alles gesagt, das war keine Frage, das war ein komplettes Statement. Ja, natürlich ist es so. Edith, ich war früher wichtig, ich war berühmt, ich war respektiert, aber nur aufgrund meiner Position. Das muss man wissen.
War dir das in der Zeit auch bewusst?
Immer schon, Edith. Ach, ich schon. Bin ja kein Depp gewesen. Auch nicht. Ich habe ja Realschule noch gehabt in Wertingen und in Friedberg. Man hat mich schon aufs Leben vorbereitet. Ich habe das sehr früh erkannt, des Kaisers neue Kleider, du kennst alles das, wo der Kaiser dann nackt rumläuft. Natürlich wirst du mit deinen Etiketten, mit deinen Gefrierfleischorten ausgezeichnet, da bist du nicht der Ernst Prost, das kleine Arschlöchle, wie man im Schwabenland sagt, sondern da bist du der Liqui Moly. Und da wirst du anders da behandelt, als reicher und als einflussreicher Mensch, als berühmter, als bekannter Mensch. Darum fallen ja so viele dann in das berüchtigte schwarze Loch. Weil sie hinterher halt feststellen, ach du lieber Gott, jetzt ist ja alles weg, ne? Ruhm und Ehre und der Chauffeur und die Sekretärin und der Assistent, jetzt müssen sie ihre Einkäufe selber tragen und das verkraften sie nicht. Und dann, was du gesagt hast, Edith, die Freundschaften, in Anführungszeichen, die sind dann auch nicht mehr da. Da sind viele zweckgebunden, zweckgerichtet praktiziert waren, Freundschaften, weißt, weil es ums Business ging. Das habe ich auch alles erlebt.
Dann.
Ja, Edith, das habe ich mal gesagt. Ich habe das immer gesagt. Das sind Geschäftsfreunde und manchmal sind auch aus Geschäftsfreunden echte Freunde geworden. Zu denen habe ich auch noch heute Kontakt, auch zu deren Kindern in Mexiko oder irgendwo auf der Welt noch oder auch in Ulm. Aber die sind rar, ganz rar, Edith. Das meiste in der Businesswelt ist Business.
Das war dir das vorher schon klar, wer von diesen Geschäftsfreunden später, also auch ein privater Freund sein wird?
Ja, natürlich, Edith.
Und wer nicht?
Ich habe ja vorher mal gesagt, ich war vorher Liqui Moly zum Weltmarktführer gemacht habe ich eine andere Firma zum Weltmarktführer gemacht und das war Sonax in Neuburg an der Donau. 12 Jahre, 3 Tage und eine halbe Stunde durfte ich da arbeiten. Und dann wurde ich entlassen. War aber auch selber schuld, wie an meine Motorradunfälle auch. Auf alle Fälle habe ich da schon sehr deutlich erleben müssen oder dürfen, wie wenig dann noch bei dir sind.
Mhm.
Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer hatte nur ein Interesse an mir in meiner Funktion, in meiner Position als Auftraggeber, als Marketingchef, als Vertriebschef bei Sonax, der Budgets zu verteilen hatte und. Und wer ist wirklich bei dir, weil er dich als kleines, sag ich es nochmal, als kleines...
Aber wegen deiner Person eigentlich.
Ja, anstatt Arschlöchle könnte man Person sagen, ja.
Ja, weil er wirklich den Mensch
meint. Ja, natürlich.
Aber man hat ja oft ein Gefühl. Und manchmal, das hätte mich jetzt interessiert, ob es da Leute gegeben hat, die sie als persönliche Freunde erwiesen haben, wo das vorher vielleicht gar nicht so gemeint hättest und auch umgekehrt, ob es
also,
das beides geben hat.
Edith, ich muss dich da enttäuschen, es gab da ganz wenig Überraschungen. Diejenigen, von denen ich dachte, sie sind Freunde, waren es auch. Genau. Und diejenigen, von denen ich annehmen musste, dass sie eben nur an meiner Position Interesse haben, die haben sich dann auch so verhalten. Gell? Aber lass uns lieber über meine neuen Freunde sprechen.
Ja, das
ist ja viel
gewesen.
Lustiger. Das soll ja vergnügliche Sendung sein hier.
Ja,
sozialkritische Ausflüge.
Du bist ja nicht dahin wieder zurückgegangen, wo du mal hergekommen bist. Also geografisch, sage ich jetzt einmal, in Oberbayern geboren, in Schwaben aufgewachsen.
Ja.
Sondern bist in eine ganz andere oberbayerische Ecke gegangen, in einem Ort, weiß ich nicht, hast du da vorher schon irgendwie ein Kind?
Wo?
In Reit im Winkel?
Nein.
Keinen.
Muss auch nicht sein, Edith. Schau, ich wollte ja den Cut machen, ne, auf Bayerisch, ne, diesen harten, brutalen, konsequenten Schnitt. Also nicht mehr dann eben in Leipheim oder in Ulm sein, wo mich jeder auf die Firma angesprochen hätte.
Mhm.
Da kommst du ja nie weg davon. Ich wollte ja weg davon kommen, auch innerlich. Ne. Das geht nicht, wenn dich auf der Straße dauernd einer anspricht und sagt, na, wie schaut's denn aus und gut, dass ich sie mal treffe und mein Sohn braucht einen Job und haben sie nicht 5 Liter Öl und sowas halt alles. Gell. Und in Reit im Winkel ist mir das überhaupt nicht passiert. Die kannten mich gar nicht. Gell.
Mhm.
Und das interessiert auch in Reit im Winkel überhaupt keinen, was der Kerl da früher gemacht hat.
Ach.
Nein, das interessiert aber Leute.
Aber das spricht sie doch ganz schnell rum.
Edith, die mengt den Ernstl.
Mhm.
Und da bin ich ja bloß der Ernstl. Oder der Ernstl nicht sagen kann, der sagt, der liegt wie Molly da oben vom Irderer.
Ja, die wissen es ja schon, gell?
Der liegt wie Molly. Ja, mancher sagt, der liegt wie Molly.
Mhm.
Aber da habe ich schon das berechtigte Gefühl, dass die Menschen mich als Mensch mögen.
Mhm.
Oder eben auch nicht, das ist ja wurscht.
Mhm.
Aber nicht als Person in der Schublade Unternehmer und erfolgreich und einen Haufen Geld und bla bla bla. Im Übrigen, Edith, das Gleiche habe ich auch erlebt in Teneriffa. Also da sind meine spanischen Freunde, ne, da habe ich ein kleines Häusl am Meer unten, also auch so eine Art Alm, aber nicht Berge, sondern Meer. Und anstatt Brennnessel habe ich da Kaktus. Und anstatt Bier gibt es, okay, jetzt lassen wir es an der Stelle bewenden. Das ist auch so, dass die Menschen mich dort nur wegen mir mögen. Oder eben auch nicht. Das ist ja wurscht. Gell? Aber eben nur wegen mir, wegen meiner Art, wegen meinem Lebenseinstellung, wegen meinem Humor, wegen meiner Gaude oder was auch immer. Gell? Aber nicht eben aufgrund dessen, was ich gemacht habe. Also nicht mehr der Unternehmer, der Chef, der Geschäftsführer oder irgend sowas. Das ist mir wichtig, Edith. Und ich ganz tolle Freunde. Ist, wie gesagt, der Gstatter Flori, der hat 200 Schafe, der wohnt ein paar Kilometer weg von mir, das ist mein nächster Nachbar. Oder der Dirnhofer Günther, wenn ich da lange auftauche irgendwo im Dorf, dann rufen die und sagen, na Ernst, was ist los mit dir? Lebst du noch da oben? Sollte mit einer Leberkasse mir raufkommen, dann kommt der Dirnhofer Günther mit dem Lastwagen und bringt mir eine Leberkasse mit. Oder der Flora mit den Weißwürsteln. Ne? Oder der Heigenhauser Andreas, der ist da auch da unten, der hat auch so einen alten Bauernhof, seine Mutter kocht dann immer was für mich. Weil die haben alles so Mitleid mit mir, weil ich da oben allein umeinander
hänge. Ja, ein ganz allein hilflos in einem Haus.
Hilflos, ein Multimillionär, der arme Tropf, hat bloß 2 Radeln da mit seinem Motor.
Also das ein Berufskollege von mir, der hat einmal planmäßig wirklich Millionäre interviewt, wie die so leben und was denen so gefällt und nicht gefällt und was die auch für Erfahrungen mit Freundschaft gemacht haben, war auch dabei und da hat er geschrieben, dass sehr viele Millionäre am allerliebsten mit anderen Millionären verkehren,
ja,
weil sie sicher sein können, dass es nicht bloß ums Geld geht.
Ach, bloß nicht, ehrlich. Ich war ja 40 Jahre in der Branche, in der so Businesswelt drinnen und meine Freunde, die Millionäre, Multimillionäre und Milliardäre, die hat es ja da in dieser Welt, ne? Die fehlen mir hinten und vorn nicht. Ne? Da ist mir wirklich der Fischer auf Teneriffa, der Schafbauer in Reit im Winkel, oder gestern im Bierzelt, ne, Zminger drin auf dem Oktoberfest. Du, der ganze Tisch mit lauter fremden Leuten. Weißt du, wie lustig das war? Da war einer dabei, ein Taxifahrer aus Tunesien. Ne, dessen 4 Kinder hier in die Schule gehen. Der hat mir erzählt, wie er raus ist aus Tunesien. Wie er da über die Balkanroute nach Deutschland gekommen ist. Und seine 4 Kinder, einer schafft bei BMW und einer schafft im Fraunhofer-Institut. Das sind die Geschichten, die mich interessieren. Das ist mir viel mehr wert, wie ein Gespräch über Rendite, über wie mache ich aus 100 Millionen, 200 Millionen und lauter so einen unnötigen Krampf. Ich sehe das aber natürlich schon so als 68-Jähriger, der alles hat. Ne? Da kann man auch sagen, auf gut Bayerisch, na, mit einer vollen Hosen, da kann man gut stinken. Das ist schon klar. Aber du weißt, ich war Flüchtlingskind und ich hatte gar nichts. Ich war ganz ein armer Teufel und habe mich hochgearbeitet. Und das ist das Schöne an meinem Leben, dass ich heute sagen kann, ich habe das alles gehabt, ich brauche das jetzt alles nicht mehr. Und ich bin froh und dankbar, dass ich das jetzt so erleben darf. und bin glücklich und demütig, wenn ich über die Wiesen gehen kann und kann mir Fischsemmel kaufen und triff ganz normale, bodenständige Leute. Das ist mir wichtiger wie diese Business-Community, wo es nur um Haben geht und um Sein geht und wer ist dann nur der Schönere und so ein Blödsinn halt. Ne? Mhm. Das interessiert mich nicht.
Also über deinen Werdegang mit der Kfz-Lehre und so, da würde ich wirklich gern in der nächsten Stunde ausführlicher an
Nummer reden. Ich muss bloß um eins wieder auf der Wiesen sein,
Edith. Ich glaube, das kriegen wir hin.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Und wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, sage ich herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Unternehmer Ernst Prost. Gelernt hat er Kfz-Mechaniker und weiß bis heute, dass er da im ersten Lehrjahr 80 Mark im Monat verdient hat. Aber mit Liqui Moly ist er Multimillionär geworden. Und gleich reden wir über Geld und über Lebensglück und darüber, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Habe die Ehre mit dem Ernst Prost. Seit er sein Unternehmen Liqui Moly verkauft hat, ist er mit den Leuten am liebsten nur noch per Du und drum sind wir auch per Du. Und Ernst, jetzt weiß ich, dass du gern einen Leberkäse magst und auch gern ein Bier dazu. Meine Frage, magst du eigentlich auch Dubai-Schokolade?
Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß verwischt, liebe Edith.
Also Dubai-Schokolade, ich habe noch nie eine gegessen.
Ich habe gemeint, du meinst bayerisch Dubai, hä? Schokolade, nein. Ich soll dir Schokolade kaufen.
Nein, dieser, da nein, war ja ein wahnsinniger Hype mit
dieser Dubai-Schokolade. So einen Schmarrn brauche ich nicht, das ist ja alles ein Blödsinn, das ist ja alles gehypt, das ist ja nur 90% Marketing an so einem Klumpert. Ne? Da verdiene ich ein paar und fertig, aber das muss man sich ja nicht antun. Du Edith, ich esse nicht bloß Leberkäse und Weißwürstel, ich esse schon einmal einen Schweinshaxen mit Nädellauch. Gell? Also das ist gesund eigentlich. Gell? Und dann liebe ich natürlich Intervallfasten. Gell? Das habe ich in Reit-im-Winkel haben wir das beim Gaufest gehabt. Da war ich dann 16 Stunden unten im Bierzelt und 8 Stunden habe ich geschlafen. Mhm. Das nenne ich Intervallfasten.
Das ist
nein, aber ich esse auch Karotten und Tomaten und Gurken und mein Paprika, einen roten Paprika jeden Tag in der Früh. Mein Müsli mische ich mir selber an. Mhm. Ja, ja, na, keine Sorge.
Aber Schokolade gar nicht, oder wie?
Nein.
Ah, dann hätte ich der Hype mit der Dubai-Schokolade sowieso
nein,
nicht erreicht.
Nein, ich bin eh nicht so einer, der auf Hypes abfährt oder irgendwie das moderne Klumpert. Da, wenn ich heute schaue, meine ehemaligen Kollegen, so Vorstände, weißt du, und Aufsichtsräte, wenn die dann auf der großen Bühne DAX-Unternehmen zum Teil, gell, da stehen ganz umeinander, dann haben sie weiße Turnschuhe alle an, da haben sie ein offenes Hemd, da quillt das Brusthaar hervor, manchmal sieht man noch die Feinripp-Unterhemden durchschimmern und dann sage ich, wer ist denn jetzt noch das? Gell? Ja, das ist der Vorstand so und so. Sei du, früher sind wir da mit dem Anzug und mit putzte Lacklederschuhe da aufgetreten und Krawatte hat gesessen, gell? Mhm. Was ist denn da los? Ist halt heute alles modern. Die schauen alle gleich aus. Die essen alle das Gleiche, die trinken alle das Gleiche. Das war noch nie meins. Aber Individualität im Marketing, ne, in einer Firma, hat uns nach vorne gebracht. Liqui Moly, das Ding war unverwechselbar. Aha. Und so bin ich halt. Das hat man ja nicht auseinanderhalten können. Ernst Prost ist Liqui Moly ist Ernst Prost. Und natürlich auch meine anderen Weggefährten, mit denen ich die 30 Jahre da gestaltet habe, das waren die gleichen Individualisten. Du kannst uns nicht in eine Schublade reinstecken. Uns Menschen meine ich generell nicht. Schau, ich habe meine Identität als Geschäftsführer, als Unternehmer am 22.02.2022, das habe ich bewusst gewählt, wenn ich dann nochmal einen Alzheimer kriege, dann weiß ich das wenigstens noch, wenn ich das Arbeiten aufgehört habe, habe ich die Identität an den Nagel gehängt, wie ein Anzug, und habe eine neue Identität angenommen. Aber ich bin immer noch der Gleiche. Und wie vorher schon mal gesagt, so wie ich früher meine Firma geführt habe, so putze ich halt mein Klo. Pico, bello, sauber, bis alles glänzt und strahlt. Vorher höre ich nicht auf. Gell?
Und du lässt dich eben jetzt von so Trends, das interessiert dich ja offenbar
Edith,
überhaupt
nicht. Ich mache Trends. Hast du das jetzt noch nicht kapiert? Ich bin doch kein Mitläufer oder Mitesser bin ich schon. Wenn es was umsonst gibt, dann kommt der kleine Schwabe durch. Gell?
Aber ich habe jetzt gemeint, vielleicht, also sagen wir mal, die meisten von uns haben jetzt schon so viel Geld, dass sie mal 15 Euro für eine Tafel Schokolade ausgeben könnten. Aber ganz ehrlich,
das Thema fällt mir jetzt da rum raufreißen. Gell?
Nein, mir geht es eigentlich nur darum, dass eben viele Leute viele Sachen nur nicht kaufen, obwohl die teuer sind, sondern die kaufen, weil sie teuer sind. Weil sie damit sagen wollen, ich, also halt in ihrem Rahmen.
Nein, das so einer bin ich nicht. Aha. Ich habe in Grassau, wo gerade das Lidl gespielt hast, da habe ich meine Lederhosen machen lassen. Gut, die hat 900 Euro gekostet. Das gebe ich aus.
Das ist aber
eine
Arbeitszeit.
Ja, natürlich. Mhm. Da gebe ich dieses Geld gerne aus, weil es ein Unikat ist, weil es eine Lederhosen ist. Fantastisch, gell? Wenn ich aber dann beim Edeka stehe vor der Zahnpasta und dann muss ich entscheiden, nehme ich jetzt die Signal oder die weiß gar nicht, wie die andere heißt. Sag nochmal eine Marke.
Ja, weiß ich nicht, Odol.
Odol, genau, sagen wir Odol. Und die eine kostet 1,95 und die andere kostet 2,19 Euro. Dann brauche ich da 3 Minuten, bis ich da die 100 Milligramm Preise vergleiche und mich dann endlich entscheiden kann. Da kriege ich so eine Wut über mich. Weil
echt,
ich
das Geld, machst du, oder?
Ja, furchtbar ist das mit mir. Gelernter Schwabe. Das schaffst du mal 30 Jahre bei den Schwaben, dann weißt du auch, wenn man spart.
Aber man kann ja auch sagen, also das genieße ich jetzt wirklich, dass
Nein, ich halt einfach
noch der schönsten Verpackung gehe und nicht mehr den Preis schauen brauche.
Ich habe mein Geld so schwer verdient und ich war so ein armer Hund als junger Mensch, weit in die Jugend noch hinein. Da fängt man nicht plötzlich an, mit dem Geld um sich zu schmeißen und zu verschwenden. Wie gesagt, ich differenziere schon. Mhm. Eine gescheite Harley, eine gescheite Lederhosen, da gebe ich schon Geld dafür aus. Aber für so Schickimicki-Klump und so Zeug da, was man angeblich braucht, damit man dazugehört. Nein. Edith, ich schaue seit 20 Jahren kein Fernsehen mehr.
Mhm.
Ach, bei mir geht ja jeder Hype geht eher an mir vorbei.
Ja, heute sind die Trends eh nicht mehr im Fernsehen, sondern auf Insta.
Bin ich auch nicht, Edith. Da lebe ich meine Ruhe da oben, reite im Winkel. Da, die Hirsche ziehen gerade ums Haus rum, weil Prumpfzeit ist. Gell.
Der Günther Jauch ist ja auch dafür bekannt, dass er bis heute wirklich von allem die Preise im Kopf hat und das Vergleich, das braucht er bestimmt auch nicht. Aber wie du sagst, so wie man aufgewachsen ist, ich glaube, das prägt.
Meine Oma hat immer gesagt, hat man nichts, ist nichts, hat man was, ist auch nichts. Also das hat mich auch sehr geprägt und wir waren Flüchtlinge, also ich in der zweiten Generation, dann habe mit der Großmutter bis zu meinem 13. Lebensjahr in einem Bett geschlafen, in der Sozialwohnung, dann habe ich 80 Mark verdient als Kfz-Mechaniker, 80 Mark im Monat für 45 Stunden. Also selbst wenn man jetzt dann mal zu Geld gekommen ist, so wie ich, ne, durch Arbeit, durch Leistung, durch Einsatz, das war ja bloß jetzt in Anführungszeichen das Abfall Produkt der guten Tat. Ich habe nicht wegen dem Geld geschafft. Am Anfang schon, wenn man keins hat, dann schafft man fürs Geld.
Mhm.
Aber wenn man
ausreichend
Geld hat, dann müssen andere Werte dafür eintreten und nicht nur nach dem puren Mammon hinten nachlaufen, ne? So wie König Midas oder so. Mir tun diese Menschen alle leid, Edith, die so viel Geld haben und immer noch mehr Geld wollen. Steuern, sparen, das sind dann die Themen. Weißt du, wo ich mich dann auch wieder zurückziehe und sage, du, ich mag nicht mit dir über Anlagemöglichkeiten reden. Mhm. Ich habe mit keinem Banker einen Kontakt. Ich rede nicht mit Bankern, auch nicht mit Anlageberatern. Mhm. Das macht alles meine Ex, die Kerstin Thiele und die Eva Orschulik. Das sind meine zwei großen Lieben in meinem Leben gewesen. Und die machen das mit meinem Geld, mit Gas, Wasser, Scheißhaus, Licht, Versicherungen, Steuer, Geld, alles. Und ich lebe ein freies Leben.
Mhm.
Ich habe mich von allem distanziert und verabschiedet.
Mhm.
Bei mir zählt bloß noch Harley, Lederhosen, Bierzelt. Die gehen das Bierzelt rein und dann sind da 5000 Leute und ein Dampf ist da drin und eine Glückseligkeit herrscht da und dann spielt die Musik und dann bin ich glücklich. Da brauchst du jetzt kein Duplo-Schokolade oder wie die heißt.
Also jetzt die Glücksforscher sagen ja immer, bis zu einem bestimmten Einkommen macht mehr Geld wirklich glücklicher, weil man einfach weniger Sorgen hat.
Ja.
Aber das haben eigentlich sehr viele Menschen erreicht, dieses Level, wo es dann fürs persönliche Glück gar keinen Unterschied mehr macht, ob man
Darf ich da jetzt eine kritische Anmerkung machen?
Bitte.
Ich bin ja in vielen Ländern unterwegs gewesen, durchs Geschäft und jetzt auch immer noch. Wie gesagt, wir haben 150 Länder bearbeitet mit Liquimolli. Die Glücklichsten waren nicht immer die Reichsten. Und die Reichsten, wie in Deutschland, sind nicht immer die Glücklichsten. Da brauche ich kein großer Glücksforscher sein. Wir sind hier in Deutschland in einer gesettelten, sagt man auf Englisch, ne, Situation. Also da ist Geld da, ist Wohlstand da, da ist Absicherung da. Aber
nicht
so richtig
alle,
zufrieden und glücklich sind wir trotzdem nicht. Ne?
Mhm.
Jetzt gehst du mal nach Asien oder gehst du mal in andere Länder. Wenn bei mir einer am Meckern war, warst du so ein Primbisler, so ein Meckerer halt. Ne? Sag ich, ja, du, dann geh halt in ein anderes Land, wenn es dir hier nicht taugt. Na, such mal jetzt mal ein hübsches Land, wo magst du denn hin? China, USA, Russland. Sag, wo du hin magst, außer Deutschland, Schweiz und Norwegen. Und dann sind wir gleich fertig, ne, mit der großen Auswahl. Wir müssen halt wieder zu schätzen wissen, was wir haben. Und dankbar und demütig ja, unser Leben und uns des Lebens freuen.
Und der wahre Reichtum, heißt es ja immer, der schöpft sich ja aus den persönlichen Beziehungen, die man hat.
Ja klar, du, das ganze Geld nützt dir doch nichts, wenn du allein über die Welt tappst, ohne Frau, ohne Kind, ohne Hund, ohne Freunde, ohne irgendwas. Ich war viel in Asien unterwegs, ganz arme Leute, nach unseren Wertemaßstäben. Ne? Die haben nicht einmal Strom gehabt, geschweige denn fließendes Wasser. Aber die sind jeden Tag auf dem Dorfplatz zusammengehockt und haben gelacht und haben irgendwas gekocht und irgendwas miteinander gegessen und getrunken und haben eine große Gemeinschaft gepflegt.
Mhm.
Das ist doch das, was uns Menschen
also Einsamkeit
wichtig ist.
Ist ja ganz ein großes Thema.
Ist eine Krankheit, Einsamkeit.
In Europa mittlerweile. Da habe ich erst heute eine Statistik gesehen, dass die einsamsten Menschen in Europa sind interessanterweise auf Zypern. Hätte jetzt auch nicht gemacht.
Weil dann Haufen Russen da sind.
Bayern ist ja so im Mittel, Bayern, also Deutschland war es nur, ist ja so im Mittelfeld. Mhm. Und aber auch, wo man sagt, ja, so in Italien, wo der Familienzusammenhang halt so groß geschrieben wird und so, die sind auch ziemlich einsam. Einsamkeit ist schon ein verbreitetes gesellschaftliches Problem, glaube ich, mittlerweile.
Ja, aber in Bayern ticken die Uhren da doch noch ein bisschen anders. Also wenn ich alleine irgendwo hingehe, dann dauert das nicht lang, bis einer sagt, da sitzt die Zuber. Mhm. Der mich nicht kennt, der nicht weiß, wer ich bin, der auch kein günstiges Öl kaufen möchte, sondern der sagt einfach, da sitzt die Zuber und
der
gib mir
Ruhe.
Der
schaut sympathisch aus.
Mhm. Nein, das ist einfach, in Bayern, da lässt man keinen alleine sitzen. Mhm. Das ist meine persönliche, private Erfahrung. Mhm. Und in Italien auch nicht. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Ne? Mhm. Aber der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Und viele erfolgreiche Männer, die früher so Silberrücken waren, weißt, so wie wir vorher mal gesagt haben, die mächtig waren, einflussreich waren und alle sind vor Ehrfurcht vor denen kleinen Staub gesunken, die tun sich hinterher schwer, wenn das vorbei ist. Weil die Identität, die sie hatten, als Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsrat, Unternehmer oder was immer, die ist weg. Und jetzt staunen sie, wenn sie halt auf sich selber zurückgeworfen wurden. Weißt? Schubladisieren, Etikett, das ist alles, was uns Menschen heute halt so prägt. Aber das ganz Wichtige ist, mit anderen Menschen reden, Gaudi haben, lustig sein. Und wenn es der Taxifahrer ist oder wenn es die Klofrau ist und nicht immer nur eben nach oben schauen, sondern auch einmal nach unten schauen.
Mhm. Geld und Lebensglück, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Eine interessante Frage in allen Lebenslagen und für alle Einkommensgruppen. Aber besonders interessant, wenn man jemanden da hat, für den wirklich Geld nicht ein begrenzender Faktor ist. Jetzt gibt es ja den bekannten Spruch, Geld allein macht auch nicht glücklich. Und da gibt es ja leider das tragische Beispiel vom ehemaligen Trigema-Chef, von Wolfgang Krupp. Der konnte sich ganz sicher auch alles kaufen, was für Geld zum Kaffee gibt. Und trotzdem war er nach dem Ausscheiden aus seinem Unternehmen so unglücklich, dass er einen Selbstmordversuch unternommen hat. Auf der anderen Seite, wer wenig Geld hat, und Ernst, das hast du auch schon erlebt in deinem Leben, der hat ja allein deswegen schon einen Haufen Sorgen. Also wenn du jetzt zurückdenkst als Lehrling mit deinen 80 Mark im Monat, da wärst du bestimmt dich auch viel mit dem Thema Geld beschäftigen haben müssen, oder?
Eins ist schon klar, Edith, wenn man kein Geld hat, dann muss man was tun, damit man eins kriegt durch Arbeit. Und dann geht der Ärger los. Also meine besten Jahre waren die ersten 6. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Und dann ist der Ärger losgegangen. Gell? Und dann sind wir halt in unserer westlichen Zivilisation schon so konditioniert, erzogen, regelrecht dressiert, dass wir Leistung erbringen, damit wir Geld haben, damit wir uns was kaufen können, damit es uns gut geht. Und manchen Menschen fehlt dann halt der Überblick. Ne? Wie viel Geld brauche ich, um glücklich zu sein? Oder um zufrieden zu sein? Oder um halt zu haben, was man braucht? Ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und genug ist nie genug bei manchen Menschen. Und manche sind halt bescheidener und brauchen den ganzen Plätzchen nicht, den es halt so im
Dubai-Schokolade.
Zum Beispiel, da tut so ein Duplo. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Es ist einfach, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Mensch bewertet irgendwas anders. Ich würde für mich sogar in Anspruch nehmen, dass ich als völlig bescheidener Mensch bin, der keine großen Bedürfnisse hat. Das klingt deppert, ne? Wenn man sagt, ja, der hat ein Boot und ein Schloss und eine Halle, ja, was rettet denn der da so gescheit daher? Gell? Aber ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Das ist der Unterschied. Ich bin so, so glücklich, wenn ich mit ganz normalen Dingen, mit ganz normalen Leuten zusammen bin. Oder in der Natur, da in Reitenwinkel, wenn ich draußen auf der Terrasse hocke und schaue, mein Alois, ist ein anderer Nachbar von mir, ne, der Pötsch Alois, der dort da seine Pferdeln und seine Kühe da drum weiden lassen, hey, das ist für mich das Hechte, da brauche ich nicht viel mehr. Mein Kühlschrank ist auch immer leer, das passt alles. Ne? Aber natürlich hat da jeder Mensch andere Ansprüche und unser Wirtschaftssystem würde ja mit solchen Konsumverweigerern, wie ich jetzt bin, nicht funktionieren.
Wenn alle so waren, wie würde es denn da ausschauen?
Mir ist das auch völlig klar. Na, jeder Konsument ist auch ein Produzent. Und ohne Konsumieren keine Arbeitsplätze, keine Steuereinnahmen, keine Sozialversicherungsbeiträge.
Ich glaube, wir konsumieren alle noch nur.
Das ist der Treibstoff für unseren Wohlstand. Edith, wenn die Leute nichts mehr kaufen, dann brauchst du nichts mehr produzieren. Darum ist für Deutschland so wichtig, als Wirtschaftsnation, als Export orientierte Nation, dass wir Gas geben. Weil sonst geht unser Wohlstand den Bach runter. Wenn wir aufhören zu entwickeln, aufhören innovativ zu sein, gute Produkte in die Welt hinaus zu verkaufen, dann ist bei uns Schluss.
Aber das ewige Wachstum, das merkt man heute halt jetzt auch, das hat auch seine natürlichen
Grenzen. Nein, Edith, hat keine natürlichen Grenzen, das Wachstum. Es muss in eine, es muss in eine andere Richtung entwickelt werden. Mhm. Wir könnten im Umweltschutz noch viel mehr wachsen.
Du darfst nicht nur
Blödsinn produzieren, was die Umwelt schädigt und was uns die Gewässer, die Erde und die Luft versaut. Mhm. Du musst was Gescheites produzieren.
Ja,
zum Beispiel umweltfreundliche Produkte jeder Art. Ne? Mhm. Genau. Der Eigenhauser Andreas in Reit im Winkel, der betreibt da das Fernwärmewerk. Das ist fantastisch, ne? Mhm. Wenn man da in Reit im Winkel ganz moderne, die haben jetzt ein Solarkraftwerk, Photovoltaik in Angriff genommen. Da schaut man nach der Zukunft. Arbeit gibt es immer. Schaut einmal unsere Meere an, jetzt weltweit betrachtet, wie die ausschauen. Edith, wir hätten Arbeit ohne Ende auf dem Planeten, bis alle Menschen satt, gesund und umweltfreundlich leben könnten. Mhm. Da muss die Reise hingehen.
Nur der Konsum ist das Problem. Das glaube ich. Je mehr man verbraucht, im wahrsten Sinne, mehr Ressourcen.
Edith, klar, das macht keinen Sinn, dass die Menschheit Löcher gräbt und da die Rohstoffe raushaut und dann irgendwas bastelt, irgendwas verkauft. Und auf der anderen Seite hast du dann die Müllberge. Die wir ja auch exportieren. Aber jetzt rauschen wir ein wenig am Thema vorbei, oder wie?
Nein, gar nicht.
Batzen,
nur,
oder?
Ich freue mich schon so.
Weil ich kann mich immer gleich so furchtbar aufregen, gell, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich mir das gern hätte.
Nein, alles bestens. Aber ich freue mich schon die ganze Zeit auf meine nächste Frage.
Erzähl. Nein, bin ich gespannt.
Also, es hat ja mal vor Jahren eine Lotto-Werbung gegeben. Und die habe ich so lustig gefunden, dass ich es mir bis heute gemerkt habe. Und die hat geheißen, was ist jetzt eigentlich wichtiger, Geld oder Liebe? Und dann haben sie gesagt, die Antwort war, also ich sage es ganz ehrlich, wenn die Millionen erst einmal da sind, dann geht es mit der Liebe von ganz allein. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, den ich fragen habe können, ob das stimmt. Und jetzt habe ich einen Millionär da sitzen und jetzt frage ihn.
Ich bin Single. Single heißt das, ne? So, Edith, also die Frage, was ist wichtiger, Geld oder Liebe? Ganz eindeutig beantwortet,
Liebe. Kommt das mit der Liebe von ganz allein, wenn die Millionen erstmal da sind,
ist die Frage. Nein, das ist ja keine Liebe. Das ist ja dann irgendwie, in meinem Alter sucht man die Liebe und den Gefährten, der an deiner Seite mitgeht, ne, und alles leidet, was man so erleiden muss. Da gibt es ja auch Krankheiten. Bei mir ist ja auch nicht jeden Tag Sonnenschein. Da gibt es irgendwelche Zipperlein oder jetzt habe ich auch festgestellt, mehr wie 5 Maß kann ich gar nicht mehr trinken. Gell? Also das ist Alter. Nein, war jetzt ein Spaß. Aber mein Edith, Geld ist schon wichtig, klar, wenn du nichts leisten kannst, dann ist auch ein bisschen deppert. Aber man muss ja jetzt nicht nur nach dem Geld schauen.
Das meint aber jetzt hast du meine Frage immer noch nicht beantwortet.
Das wird schon so einen Grund haben, warum ich die ausweiche.
Dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit für die nächste Musik,
oder? Das Gute ist ja, dass wir im Radio sind und ich habe ja ein echt ausgesprochenes Radiogesicht. Jetzt sieht man nicht einmal, dass ich rot werde. Edith, also, es gibt die Datenschutzgrundverordnung. Ne? Mhm. Ist zwar ein freies Land und ein freier Sender, du darfst da alles fragen, aber ich muss nicht auf alles Antwort geben.
Aber du musst nicht alles beantworten, 100% recht. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, diesen Buchtitel »Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin?« Da hat die ehemalige Chefredakteurin und auch die langjährige Chefredakteurin der Bunten, Patricia Riegel, ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und ich finde, das ist eine interessante Frage, gerade für Menschen, die beruflich sehr viel Prestige genossen haben. Wer bin ich, wenn ich das nicht mehr bin? Hast du da schon eine Antwort drauf gefunden, Ernst?
Also Edith, ich darf ergänzen, dieses Zitat von der Dame, das kann man zurückführen auf Erich Fromm. Mhm. Haben oder Sein hat er ein Buch geschrieben, das habe ich in meiner Jugend gefressen, das Buch. Also
ja,
richtig 80er intensiv gelesen.
Genau,
und das Zitat heißt komplett, wenn ich mich recht erinnere, wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe. Mhm. Also da geht es um Identitäten, ne? Um des Kaisers neue Kleider, um Gefrierfleischorden, um Macht und Ehre und was bleibt dann, wenn das alles weg ist? Edith, was bleibt denn zum Schluss von uns Menschen übrig, wenn wir mal ganz alt sind, pflegebedürftig sind, vergessen, was wir schon gemacht haben, ne? Alzheimer und Demenz und dann siechen und sterben? Nichts mehr bleibt da. Und das habe ich auch sehr früh erkannt, schon als junger Mensch, dass man sich irgendwas aufbauen muss im Leben, was man nicht abgeben kann, was einem auch nicht genommen werden kann. Mhm. die gute Laune zum Beispiel, das Lebensbejahende, das Dankbare, die Demut. Ich hätte ja früher von Demut gesprochen, dann haben sie alle mir einen Vogel gezeigt. Ne? Wie kann man denn von Demut sprechen? Wir wollen doch immer mehr und noch und Geld und gib Gas. Nein, Demut, Dankbarkeit, das ist das Wichtigste, das sind die Zutaten. Ich bin jetzt 68, ich habe vielleicht noch 10 Jahre zum Leben, nach Bundesdurchschnitt vielleicht noch 15, das weiß man nicht. Motorrad gefahren, wie gesagt, ich habe schon zweimal letzte Ölung gekriegt in meinem Leben, also ich bin katholisch, die Sterbesakramente. Deswegen bin ich aber nicht in die Ölbranche gegangen, wegen der letzten Ölung. Man erlaube mir diesen Scherz.
Den darfst nur du machen.
Ja, den darf nur ich machen, genau, danke. Ist ja ein freier Sender, wie gesagt. Mhm. Edith, ja, genau das ist der Punkt, den die Dame da beschrieben hat unter Erich Fromm. Und es gibt schon in allen Kulturen, zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte, haben sich die Menschen überlegt, wie lebe ich ein zufriedenes, glückliches, dankbares Leben ohne materiellen Besitztum. Wenn der kommt, super, nehmen wir mit. Aber ich muss auch lebensfähig und Lebensfreude haben, wenn das Zeug weg ist. Mhm. Drum Erich Fromm, ne? Was bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe?
Also das Geld ist ja nicht weg jetzt in deinem Fall, aber
es geht auch nicht um Geld,
Standing,
es geht um Ruhm und
anderes.
Standing, genau. Das ist ein schönes bayerisches Wort, gell? Ja, genau. Das Standing, ja. Ja klar. Du bist einfach jetzt, nicht mehr wichtig. Ne?
Du wirst dein eigenes Standing jetzt gerade aufbauen, habe ich das Gefühl.
Ich brauche es wirklich nicht. Ich bin sowas von mir, mit mir im Reinen und ich lebe in meiner Mitte. Ne? Mhm. Du, wenn es mir auf der Straße nachrufen, Santa Claus, ja, dann lache ich drüber. Gell? Da fühle ich mich jetzt nicht diskriminiert oder entehrt oder irgendwas. Oder wenn sie sagen, Karl Marx kommt daher oder irgendwas.
Du bist in deiner Mitte wirklich schon angekommen.
Edith, ja, ich kämpfe darum, dass ich da in der Mitte bin. Ich habe auch viel asiatische Philosophie gelesen, studiert nicht, auch viel griechische Lebensphilosophien mir reingezogen, ne, über Bücher. Ich weiß schon, um was geht im Leben. Ne? Und was ganz wichtig ist, Edi, das müssen wir auch nochmal ansprechen, dass man nicht nur nach sich selber schaut, sondern auch nach anderen. Mhm. Ich habe meine 1200 Mitunternehmer, da habe ich mich immer um die gekümmert.
Deine Mitarbeiter,
nein, Mitunternehmer, die haben nicht nur mitgearbeitet, die haben etwas mit mir zusammen unternommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber da bräuchte man noch mal eine Stunde extra, Edith, für dieses Thema. Sind wir Arbeitgeber, Arbeitnehmer? Sind wir Mitarbeiter und Chef? Oder sind wir gemeinsam ein Team, das etwas gemeinsam unternimmt, Mitunternehmer. Mhm. Und da habe ich auch von den Gewinnen, die die Liquimolle erwirtschaftet hat, habe ich Prämien gegeben an die Leute vom Gewinn. Ne? Was heutzutage eigentlich nur noch der Aktionär bekommt, habe ich an meine Leute ausgeschüttet. Mhm. Und ich habe immer gesagt, meine Leute haben mich reich gemacht. Weil die haben geschafft, wie die Brunnerputzer. Mit mir zusammen ist schon klar. Gell? Vielleicht habe ich besonders Talent, vielleicht habe ich gewisse Fähigkeiten vom Herrgott gekriegt, vielleicht war ich fleißiger als andere. Aber ohne meine Leute hätte ich keine Chance, dass da Multimillionär wirst oder irgendwann einmal bei Bayern Heimat sitzt und gescheiter herreden darf, so wie ich jetzt heute. Das muss man auch anerkennen. Mhm. Und wichtig, dass man im Leben für andere Menschen auch was tut. Nicht nur für sich selber. Also Egoismus ist also für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ne? Mhm. Wenn einer nur an sich denkt.
Man wird nicht für seine schlechten Eigenschaften bestraft, sondern durch seine schlechten Eigenschaften, habe ich mal gelesen. Das war auch so ein Punkt.
Das muss ich mir jetzt noch mal in Ruhe durchdenken. Das kriege ich aber auch noch hin.
Und weil du am Anfang gesagt hast, für dich ist jetzt in der jetzigen Phase deines Lebens das Wichtigste, dass du dich in der Kunst des richtigen Lebens übst. Was sind die wichtigsten Sachen?
Der Lehrer hat früher gesagt, der Pfarrer hat früher gesagt, die Eltern haben früher gesagt, die Dorfgemeinschaft hat gesagt, und jetzt musst du für dich selber deinen Weg finden. Mhm. Im Einklang mit Gesetzen, im Einklang mit Justiz, mit Regeln, mit Verhaltensweisen, mit dem, was die Menschheit auch als Zivilisation ausmacht. Also ich will sagen, du darfst jetzt nicht Gesetze brechen und über die Stränge schlagen oder irgendwas machen, was man nicht machen darf. Das tut man einfach nicht. Das war mein Leitspruch immer. Wenn meine Leute in der Firma gefragt haben, wie soll ich tun, soll ich so oder so tun, sage ich, du, wenn es deine eigene Firma wäre, dann hat er schon genau gewusst, was er tun muss.
Ja, dann ist so, Edi.
Du brauchst nicht erwachsenen Menschen Bücherschränke voll Regeln an die Hand geben. Ne? Mhm. Diese Bürokratie in Deutschland, diese Überregulierung, die wir haben, die kommt aus dem fehlenden Vertrauen der Regierenden in die Bevölkerung.
Ja, es wird aber auch jetzt Schlupfloch irgendwo ausgenutzt, muss man auch sagen. Gell?
Ja klar, das ist dann Aktion-Reaktion.
Das ist jetzt die Frage, zwei Seiten, was gibt.
Brauchen wir nochmal eine Sendung, Edi, brauchen wir nochmal eine Sendung.
Also kommt ich schreibe es auf fürs nächste Mal, was müssen wir alles beantworten.
Und aber dann musst du halt dein eigenes Leben leben.
Wie weit hast du sagen, bist du schon gekommen in der Kunst des richtigen Lebens? Was hast du noch für eine Zielsetzung? Was,
ich habe keine Zielsetzung, aber ich lerne jeden Tag dazu. Ich lerne jeden Tag dazu und ich gehe mit Respekt und mit Anerkennung und mit einer großen Toleranz ins Leben und an die Menschen ran. Und wenn einer andere Musik hören mag wie ich, dann schaue ich mir, vielleicht ist das auch nicht schlecht. Wenn einer was anderes ist als ich, vielleicht auch nicht schlecht. Nur so lernt man. Nur so kann man sich selber auch weiterentwickeln. Das ist mir noch wichtig, Edi, dass ich mich noch immer ein bisschen entwickle. Also der Geschäftsmann, das ist à mon perdu, das ist vorbei. Der Unternehmer, ich habe, wie du weißt, habe auch noch Stiftungen gegründet, wohltätige, gemeinnützige Stiftungen, wo ich Menschen in Not helfe, in Deutschland, in Afrika, auf der ganzen Welt. Das ist mir auch ein Anliegen. Das will ich jetzt nicht groß thematisieren, aber da stecke ich ja mein Geld rein. Und wenn ich heute sterbe, da gibt es ja ein Testament, logisch, da werden meine Liebsten bedacht. Ne? Die zwei Frauen in meinem Leben, Kerstin Thiele und Eva Arschulig und mein Sohn natürlich, der Benjamin. Und der Rest geht an meine Stiftungen, um Gutes zu tun. Ich habe irgendwann einmal gesagt, es war nicht Bayerischer Rundfunksender, da haben sie mich dann aber hinausgeschmissen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht als Arschloch sterben.
Bringt
es auf den Punkt. Gell? Da, schau, wir haben in Deutschland immer die Diskussion Erbschaftssteuer. Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Die keine Erbschaftssteuer zahlen müssen, weil sie kein Geld haben, die sind dafür, dass die Erbschaftssteuer verstärkt wird. Und die, die einen Haufen Geld haben und erben würden, die sind dagegen. Ganz normal. Wir haben ja Erbschaftssteuer in Deutschland. Schau, ich habe immer einen Spitzensteuersatz von 50% zahlt. Plus Reichensteuer, plus Soli. Und wenn ich stirb, dann zahlen die anderen auch noch mit 30% Erbschaftssteuer. Da kann man schon drüber diskutieren, ist das jetzt noch richtig oder fair oder gerecht oder nicht. Diese Diskussionen will ich aber gar nicht führen. Ne? Die sollen nach Österreich gehen, da gibt es keine Erbschaftssteuer.
Wer hier in Deutschland. Bist
wie bitte?
Du bist bewusst da geblieben.
Ja, klar, weil irgendeiner muss ja den Laden umtreiben. Wir müssen aber, Edith, auch ein interessantes Thema, wir müssen aber den Leistungswillen der Leistungsträger, egal ob Arbeiter, Angestellte oder Unternehmer, die müssen wir stärken. Die dürfen wir nicht frustrieren, die Leute. Und wenn am Monatsende nichts mehr übrig bleibt von dem, was ich erarbeitet habe, als Arbeiter, als Angestellter, weil alles für Steuern und Sozialversicherungen drauf geht, ja, dann tust du halt den Leistungswillen ganz massiv beschneiden. Mhm. Das geht vom Arbeiter bis zum Unternehmen auf. Mhm. Wenn sich das nicht mehr rentiert, zu arbeiten, zu leisten, zu buckeln, zum hackeln, damit was rüberkommt, weil es der Staat ohnehin in einem unerhörten Maße nimmt und dann auch noch die Erbschaftssteuer alles wegnimmt, was dir irgendwann einmal gehört hat, ja, dann macht es halt keinen Sinn. Dann findest du auch keinen mehr, der sich bereit erklärt. Schau, im deutschen Mittelstand gibt es kaum noch Leute, die sagen, mache ich. Es gibt wenig Unternehmensgründer.
Ist es so?
Ja, freilich, brauchst du ja bloß Statistiken anschauen. Statistik. Was gibt es? Sind die Startups, die machen Mordsversprechungen, sammeln einen Haufen Geld ein und wenn es nichts wird, dann widmen sie sich halt einem anderen Startup. Aber echte Unternehmensgründungen mit Arbeitsplätzen, die geschaffen werden, wo Steuern anfallen und Sozialversicherungsbeiträge erwirtschaftet werden, die gibt es immer weniger. Edith, weil sich es keiner mehr antun will, weil es manchmal einfacher ist, so zu tun oder so zu tun. Entweder Bürgergeld kassieren oder
Edith, so oder
Edith, lass mich das noch zum Ende. Oder eine Handtasche in die Kamera halten und da einen Influencer machen.
Das
und da
sind
verdienen sie auch mehr Geld.
Ja, das stimmt.
Das gibt's. Wir müssen doch diesen Leistungscharakter wieder unterstreichen. Natürlich müssen wir alle Steuern zahlen, das ist alles okay, aber man darf es einfach nicht übertreiben. Da, wo die Menschen dann sagen, nein, das mag ich nicht mehr, das ist mir jetzt blöd, dann hört es auf. Konnte ich mich da erklären, so halbwegs?
Ich glaube, ja.
Super.
Jetzt muss ich sagen, jetzt haben wir ja sehr viel drüber geredet, was sich alles geändert hat in deinem Leben, was du alles geändert hast in deinem Leben.
Mhm.
Aber ein paar Sachen sind wirklich noch genauso, wie es damals war, wo du ein Geschäftsmann warst. Du warst geschäftlich schon früh auf dem Oktoberfest und privat bist jetzt auch noch früh auf dem Oktoberfest.
Du, Oktoberfest war
wie oft
für mich.
Warst du da ja schon?
Edith, Oktoberfest war für mich früher die Gelegenheit, mit meinen Kunden zusammenzukommen in einer wunderbaren bayerischen Atmosphäre. Also ich hatte, da wo ich noch aktiv Vertrieb auch gemacht habe, da habe ich mich im Platzl einquartiert. Da war ich 14 Tage auf dem Oktoberfest, da habe ich einen Tisch gehabt und da sind jeden Tag habe ich andere Kunden bei mir am Tisch gehabt. Und dann haben wir gesungen und tanzt auf den Biertisch und dann haben wir was gegessen und getrunken miteinander und ich habe dann meine Aufträge in der Nacht an der Bar geschrieben. Da habe ich dann nochmal 10 Container nach Saudi-Arabien verkauft. Die Kunden sind aus dem Ausland hierher gekommen, deswegen. Die haben mich gefragt, hey Mr. Prost, we need a new contract, your prices are too high, when can we have a discussion? Ich sage, ja, kommst heute im Mai. Oh, hat er gesagt, when is Oktoberfest?
Ja, im Mai glaube ich nicht.
Herrlich.
Das Frühlingsfest.
Und, ja, dann haben wir, ja klar, die wollten halt wegen dem Oktoberfest kommen und damit das Kind einen Namen hat, haben sie halt gesagt, da haben wir Verträge machen und Aufträge. Hat ja super funktioniert. Weißt du, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, das ist das Wichtigste. Drum, wie hast du mich vorher genannt? Rampensau. Das
nein, habe ich nicht gesagt, nicht zu dir. Nicht, ich habe nur gesagt, jemand, der gerne
die Zuhörer,
sind
wir live,
in den
oder?
Medien. Ja. In den Medien sagt
ja,
man,
das hat uns doch ausgemacht. Und mit Liqui Moly sind wir mit den Bussen aus Ulm rausgefahren zum Oktoberfest und haben da eine Gaudi miteinander gehabt.
Und jetzt bist du aber ja privat.
Jetzt bin ich freiwillig
und
da.
Und jetzt weiß ich, dass du gestern auf der Wiesn warst und vorgestern
ja,
auf
natürlich,
der Wiesn warst.
Ja, natürlich, das ist doch schön.
Was gefällt dir da heute so gut?
Du, ich gehe in das Bierzelt rein, 5000 Leute stehen auf die Bänke und auf die Tische und singen und lachen und tanzen und haben eine wunderbare Freude im Gesicht, das siehst du schon. Gell? Freilich schreiben viele schlecht über das Oktoberfest, weil da irgendwo einer hinspeibt und da hat einer die Maß Bier für 15 Euro zahlen müssen oder so. Aber das sind ja nicht die wichtigen und entscheidenden Kriterien. Edith, das ist ein internationales Zusammentreffen von Menschen, die da feiern, die lachen. Da ist jeder Euro in jede Maß gut investiert. Besser wie in jedem Panzer oder in irgendeinem Maschinengewehr. Edith, das ist klasse, wie sich da völkerverbindend Menschen aus allen Ländern treffen und uns Bier miteinander trinken und ihr Würstel essen und
gehst
tanzen.
Gehst du da einmal allein oder gehst du da schon mit den Leuten hin, wo du gerne...
Interessante erinnern. Frage. Ich gehe teils mit einer Gruppe hin. Wenn es dann nur so alte sind wie ich, die kaum mehr auf die Bänke aufstehen wollen, dann gehe ich auch wieder. Und ich gehe auch sehr gerne alleine hin. Ich triff immer irgendjemand. Oder irgendjemand trifft
mich. Oder du lernst
jemanden
kennen.
Ja, natürlich. Edith, das ist doch das Schöne, dass man neue Leute kennenlernt mit einem neuen Gedanken, mit einer anderen Sicht auf die Dinge, dass man nicht selber nur in seiner eigenen Blase immer mit den gleichen Leuten umeinander schwätzt. Gestern war ich an einem Tisch mit lauter Fremden, die haben mich dann auch fotografiert und gemacht und da ein Selfie gemacht mit mir. Sag ich, kennt ihr mehr von Liqui Moly? Nein. Bist du der Ex von der Mausi? Wäre ich in Österreich immer gefragt. Ne? Ja. Lugner, Christina, da haben sie die Schublade der Ex von der Mausi aufgemacht für mich. Nein, die wollten gestern ein Selfie mit mir machen, weil sie Crazy Old Man, der immer auf dem Biertisch tanzt und eine Maus nach der anderen schluckt. Und dann habe ich gemerkt, Edith, jetzt bin ich auch wieder irgendwo angekommen. Mit der Identität, die haben mich fotografiert wegen mir. Nicht wegen Liqui Moly, nicht wegen irgendwas, sondern weil ich heute halt Crazy Old Man bin. Das
also
ist wieder
bist
toll.
Du ein super Botschafter für Bayern, kann ich jetzt bloß sagen, aus meiner Perspektive, wenn die Welt nach München kommt und man sieht wie die und sagt, die müssen wir fotografieren.
Edith,
und das ist ein Großkompliment.
Also warte noch mal ein bisschen mit der Musik, dann sage ich da noch was dazu. Die ganzen Ausländer, die ich als Kunden haben durfte, die haben Deutschland mit Bayern gleichgesetzt. Das ist ganz interessant. Welche Kultur denkst du jetzt bei Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern? Da fällt ja nichts ein dazu. Gell? Aber bei Bayern, und das setzen die teilweise richtig gleich mit Deutschland. Darum ist so eine Veranstaltung wie das Oktoberfest für die Wirtschaft extrem wichtig. Das ist einfach nicht bloß jetzt für die Taxifahrer und für die Zeltbetreiber und für die Wirte, sondern überhaupt für unser Image in der Welt. Deutschland ist nach wie vor vom Export abhängig. Edith, wenn wir keinen Export mehr haben, dann sind wir wieder arm hier. Weißt du das?
Das ist ja noch.
Ja, klar. Dann ist hier mit unserem eigenen Konsum geht da nichts mehr. Und wir haben halt bisher Glück gehabt, die letzten Jahrzehnte nach dem Krieg. Wir haben günstig Energie bei den Russen eingekauft. Die Amis haben uns für kleines Geld beschützt. Und wir haben der Welt unser Klumpert verkauft. Und die Welt hat es genommen und hat unser Geld dafür gegeben. Das ist der Wohlstand in Deutschland. Und jetzt sind Kunden wie China zum Beispiel, die sind zum Konkurrenten mutiert. Und jetzt haben sie mir schwieriger. Und da kommst du nicht mehr weiter mit den alten Konzepten und Rezepten. Da kann ich nicht sagen, jetzt wollen wir bloß noch 37,5 Stunden arbeiten anstatt 40 oder 45. Die Chinesen, die geben Vollgas. Asiatische Nationen, die wollen dahin, Edith, wo wir schon lang sind und es nicht mehr zu schätzen wissen. Mhm. Und dieser neuen Konkurrenz müssen wir uns stellen. Sonst haben wir verloren. In den Weltmärkten. Das ist einfach so. Das ist die Globalisierung. Das war schon immer so. Und wir dürfen halt uns nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren, die man früher halt mal gehabt hat. Ne?
Also es ist schon noch ein bisschen Feier da, wenn es jetzt ums Geschäft geht.
Das ist schrecklich mit mir, ehrlich. In dem Moment, wo du diesen Knopf da drückst, ne, so Wirtschaft und Politik und Unternehmertum, da kriege ich sofort wieder einen roten Schädel. Siehst du das? Und kriege Blutdruck und alles. Gell?
Die Zeit ist wieder mal rasend schnell vergangen. Jetzt muss ich dich leider schon verabschieden, lieber Ernst Prost. Und ich kann nur sagen, ich wünsche dir viele schöne Oktoberfestbesuche noch in den kommenden Jahren, aber vor allem weiter viel Erfolg, kann man da nicht sagen, aber Ausdauer darin, dich in der Kunst des richtigen Lebens zu üben. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Es waren zwei wirklich vergnügliche Stunden mit dir. Vielen Dank dafür.
Edith, danke dir auch. War auch für mich ein Vergnügen und habe wieder was dazugelernt.